Zum Kurs Null auf Radio Horeb begrüßt Sie Leon Bichler. Spätestens seit Donald Trump sind die Diskussionen um Fake News zu einem Dauerthema in der Öffentlichkeit geworden und auch im Privatleben im Umgang mit dem Nächsten ergeben sich häufig Gelegenheiten, sich danach zu fragen, was wahrhaftig ist am Miteinander und was nicht. Dieses Thema greift heute unser Sendungsgast Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg auf. Zu seinem Vortrag stellt Dr. Hartl selbst folgende Frage. Was ist echt und was ist fake? Weiter behauptet Dr. Hartl, so viele Menschen geben sich mit Oberflächlichkeit zufrieden und auch Religiosität kann eine Maske sein. Der Weg zu einem authentischen Leben beginnt in deinem Inneren. Zitat Ende. Jetzt laden wir Sie auf Radio Horeb herzlich ein zu dieser Reise in das eigene Innere, zusammen mit Dr. Hartl in seinem Vortrag unter dem Titel »Von innen nach außen«.
Kennst du das Sprichwort »Außen hui, innen pfui«? Blätterst den Reisekatalog durch und es sieht fantastisch aus. Und dann kommst du dahin und dann ist neben diesem Palmenstrand, den du gesehen hast im Prospekt, ist halt ein Betonwerk, das irgendwie nicht abgebildet war. Und es sieht bedeutend weniger toll aus als auf dem Prospekt. Oder vielleicht kennst du diese Westernstädte. Das ist ja ganz berühmt, diese Westernkulissen. Da hast du von vorne einen Saloon und was es alles gibt und eine Scheune. Und dann gehst du dahinter und das Ding ist alles einfach nur aus Holz oder aus Pappe und dahinter ist gar nichts. Es ist erschreckend, aber es gibt Menschen, die so sind. Vielleicht bist du, und das ist ein Anlass von großem Schmerz, vielleicht bist du mal jemandem begegnet, wo das so war. Das sah wunderbar aus und großartig und gescheit oder gut aussehend und gepflegt und kultiviert und sexy und sonst noch was alles. Und du lernst die Person näher kennen und es ist ganz wenig dahinter. Es gibt eine wunderbare Tatsache und das ist die, dass es auch andersrum geht. Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen. Das ist so nur ein Nebensatz, über den kann man schnell drüber lesen, aber eine Geschichte von einem Menschen, von einem König, bei dem es andersrum war. Und das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament und die handelt von König Salomo. Und der König Salomo, der galt als unglaublich weise und reich und gebildet und gut. Und der war so großartig, dass eine Königin von einem weit entfernten Land, nämlich die Königin von Saba, auf Besuch kam. Und die war total beeindruckt, als sie all das sah, wie er sein Haus eingerichtet hatte und welche Speisen es da gab und als sie die Weisheit hörte aus seinem Mund. Und die Reaktion von ihr ist aufgeschrieben in einer Bibelstelle und hier lesen wir, dass sie sagt, ich habe viel über dich gehört, ich wollte es nicht glauben, bis ich nun selbst gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und wahrlich, nicht einmal die Hälfte davon hat man mir berichtet, deine Vorzüge übertreffen alles, was ich von dir gehört habe. Was sie da sagt ist, du hast einerseits schon ein eindrucksvolles Außen, jeder Mensch hat ein Außen, aber das, was in deinem Innen ist, ist noch eindrucksvoller. Ich möchte das mal versinnbildlichen mit einem Kreis. Also, du kannst dir vorstellen, dass jeder Mensch ein Innen und ein Außen hat. Und das Außen, das ist das, was Menschen zum Beispiel wie hier über den Salomo schon gehört haben, was sie wissen, wie jemand aussieht, wie jemand wirkt, welchen Status jemand hat. Und dann gibt es noch das Innen. Und allzu oft ist es so, dass das Außen wichtiger ist und dass es mehr gesehen wird und dass es großartiger aussieht als das Innen. Und es ist irgendwie berührend, dass bei dem Salomo es andersrum ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wäre so gerne ein Mensch, wo das auch so ist, dass das Innen wichtiger ist als das Außen. Wenn du möchtest, kannst du die gesamte Geschichte der Bibel vom Alten Testament bis ganz zum Schluss zum Neuen Testament mal durchlesen, nur hinsichtlich dieser Unterscheidung von Innen und Außen. Und ganz simple Frage, was würdest du sagen, was ist denn wichtiger in der Bibel, das Innen oder das Außen? Natürlich das Innen, das fängt schon ganz am Anfang an, da soll ein König erwählt werden und Gott sagt in dem Fall zu Saul, schau nicht auf sein Außen, das ist nicht so wichtig, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott schaut aufs Innen. Und auch wenn du ansiehst, wie Jesus predigt, die ganze Zeit, er sagt, hey, ihr haltet äußerlich eure Schüsseln sauber und wascht euch die Hände und haltet irgendwelche religiösen Vorschriften, aber in eurem Herzen sieht's ganz anders aus. Das heißt, das Innen ist immer wichtiger, denn das, was im Innen ist, strahlt immer. Du kannst eigentlich gar nichts dagegen tun. Das, was in deinem Innen ist, das, was in deinem Herzen ist, wird immer Auswirkungen auf alles andere haben. Es gibt eine ganz interessante Aussage auch in der Bibel, die geht so, das ist ein Sprichwort. Hier heißt es mehr als alles, behüte dein Herz, denn ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Denkweise ist die, es gibt ein Innen. Und auf das musst du unbedingt aufpassen, denn was auch immer da passiert, wird hinausfließen, wird Auswirkungen haben auf den ganzen Rest des Lebens. Jetzt könnte man sagen, okay, wunderbar, wer will denn nicht so leben? Also wer steht denn morgens auf und sagt, jetzt werde ich mal ein oberflächlicher Mensch? Das tut ja keiner und trotzdem entgleitet einem das Innen immer wieder. Kennst du das? Einfach im Trubel des Alltags und man blickt zurück auf die Jahre und hat das Gefühl, wo irgendwas in meinem Innen, irgendwas Gutes, was da war, das habe ich verloren, das ist mir entglitten. Es gibt eine Geschichte, ein Gleichnis, das Jesus mal erzählt, wo er so sagt, es gibt die Situation, dass Gott in das Innen von einem Menschen was Gutes hineinpflanzt und das wächst oder wächst auch nicht. Und dann macht er verschiedene Beispiele und er sagt, bei manchen Menschen ist es so, wie wenn du einen Samen säst auf ein Feld, wo auch viel anderes Zeug wächst, in dem Fall Unkraut oder Dornen. Und das wächst hoch, diese Dornen wachsen hoch und ersticken das Gute, was da im Innen ist. Das ist schon mal interessant zu hören. Es gibt Dinge, die das Gute, was in dir steckt, auch das Gute, was Gott in dich reingesteckt hat, ersticken kann. Jetzt kann man fragen, was könnte das denn sein? Was sind so schlimme Feinde, die bewirken können, dass das Gute, was Gott ins Herz reinlegt, kaputt geht? Dann könnte man irgendwas Schlimmes erwarten. Irgendwelche ganz entsetzlichen Sachen müssen es sein. Und dann legt Jesus dieses Gleichnis aus, was die Dornen bedeuten. Und er sagt, unter die Dornen ist der Same bei denen gefallen, die das Wort, also das Gute, was Gott hineinspricht, zwar hören, aber dann weggehen und den Sorgen, den Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken, deren Frucht also nicht reift. Jesus sagt es, also, oder er bringt da drei Sachen, wenn du hinschaust, drei Sachen, die das Gute im Innen ersticken, und er sagt, es sind die Sorgen, und es ist Reichtum, und es sind Genüsse. Und was mir aufgefallen ist, ist, alles drei ist nicht per se negativ. Also erstmal Sorgen sind die normalen Belange des Lebens. Um was machst du dir Sorgen? Ja, du machst dir Sorgen, ob das Kind einen Platz im Kindergarten bekommt oder in der Schule, ob es krank ist. Oder du machst dir Sorgen, du musst zum Arzt, weißt noch nicht, was das Ergebnis ist von der Biopsie. Das ist ja nicht unsinnig, das sind ja echte Themen. Oder im Auto muss was repariert werden und du weißt nicht, woher das Geld kommen soll. Oder das Dach ist kaputt und so. Das sind die normalen Tatsachen des Lebens. Und dann das Zweite, was Jesus sagt, der Reichtum. Nun, auch Reichtum ist, Geld ist nichts Schlechtes. Es ist halt ein Thema, mit dem jeder zu tun hat. Wenn du wenig Geld hast, musst du drüber nachdenken, wie komme ich an Geld? Und wenn du viel Geld hast, musst du drüber nachdenken, was mache ich damit und wie verliere ich es nicht? Und genauso Genüsse. An Genüssen ist nichts Schlechtes. Das sind die normalen Dinge, die Gott uns gegeben hat. Und trotzdem sagt Jesus, diese drei Dinge haben das Potenzial, dass sie wachsen und was ersticken können. Ich habe darüber nachgedacht, wie Jesus das wohl meint, und mir ist einfach nur aufgefallen, dass alle drei Dinge Sachen sind, die im Leben normalerweise mehr werden. Normalerweise. Also wenn du an Sorgen denkst, wenn du mit 18 Sorgen hast, dann ist es wahrscheinlich, keine Ahnung, mit Schule zu tun, vielleicht mit Ausbildung, vielleicht auch mit Partner. Du bist verliebt oder irgendwie so. So. In der Regel kommen aber immer mehr Lebensthemen dazu. Mit 18 hast du noch kein Haus. Irgendwann hast du ein Haus und oder eine Wohnung. Und sobald du eine Wohnung hast, musst du dich drum kümmern. Du hast vielleicht am Anfang noch kein Auto. Irgendwann hast du ein Auto und musst dich drum kümmern. Dann kommen auch mehr Leute in dein Leben. Vielleicht kommen auch irgendwann mal ein Partner oder vielleicht sogar Kinder in dein Leben. Dann kommen mehr Gegenstände in dein Leben. Zum Beispiel ein Computer. Und dann musst du den reparieren. So. Und dann, ich meine, einen Hut hin, kommen Verantwortlichkeiten. Du bist irgendwie im Verein drin. Oder du hast diesen einen Job und zu dem Job gehört die Verantwortlichkeit noch dazu. Und es kommt mehr Zeug ins Leben. Und es ist ganz lustig, wenn, also, wir kriegen durch all dieses Zeug, das ins Leben kommt, immer auch Sorgen mit. Und wenn wir mal keine Sorgen mehr haben, dann schalte meinen Fernseher ein und dann haben wir wieder Sorgen. Und dann sind wir wieder versorgt mit Sorgen oder im Computer oder in der Zeitung und immer mehr Sachen. So. Und mit Geld ist es auch so. Geld ist zwar nicht so, dass wir automatisch reicher werden, aber normalerweise wird das Thema im Laufe des Lebens eher größer. Mit 18 hast du nicht viel Geld, du schläfst auf der Isomatte und es ist alles egal. Ja, irgendwann bist du 25, irgendwann hast du Partner oder hast eine Wohnung, die musst du bezahlen. Irgendwann denkst du an Rente oder denkst auch, wie wird das im Alter sein? So, das Thema Geld nimmt auch eher zu und die Genüsse des Lebens, die nehmen vielleicht nicht automatisch zu, aber wir neigen zumindest dazu, auch dann ein bisschen bequemer zu werden. Man gönnt sich ja sonst nichts und es wird irgendwie immer mehr, was man sich gönnt. Das Erschreckende an diesen Dingen ist, die sind nicht per se schlecht. Nichts an all dem ist schlecht, aber sie wachsen, sie nehmen zu. Und Jesus bringt das Gleichnis, er sagt, es ist wie mit Unkraut oder wie mit Dornen. Nun haben wir zu Hause seit ein paar Jahren einen Garten. Ich bin zwar selber nicht der große Gartenaktivist, das ist mehr meine Frau, aber also die arbeitet mehr im Garten, aber ich analysiere das dann und halte dann die Vorträge drüber. Jetzt habt ihr gerade viel gehört, wie unsere Ehe funktioniert. Aber so, und mir ist was aufgefallen beim Zusehen im Garten, bei der Gartenarbeit. Jetzt muss ich schauen, wie ich da wieder rauskomme. Und mir ist aufgefallen, dass in einem Garten manches Zeug von alleine wächst. Aber nicht alles. Manches wächst von alleine. Zum Beispiel so Klee oder Brennnesseln. Und Dornen wachsen auch von alleine. Die musst du nicht erst anbauen. Dagegen Radieschen oder ein Aprikosenbaum oder eine Tulpe wächst nicht von allein, die musst du anbauen. Das ist eigentlich gemein. Die Dornen musst du nicht gießen. Die musst du nicht düngen, die musst du nicht anpflanzen, die wachsen von alleine. Und es gibt Zeug in deinem Leben, das wächst von alleine. Das heißt, wenn du nichts dagegen tust, wächst das Zeug hoch. Und Jesus sagt, auch wenn es harmlos ist, von alleine wird's immer mehr und es kann so viel werden, dass es dein Innen überwuchert. Es ist ein bisschen gemein, dass gute Sachen im Garten, die wir eigentlich gerne hätten, nicht von alleine wachsen. Es ist nicht so, dass du den Garten einfach liegen lassen kannst, so wie er ist, und sagst, was, in 5 Jahren komme ich und ernte all die Erdbeeren, die sich da spontan emporereignet haben. Dem ist nicht so. Von alleine wächst alles Mögliche, aber nicht unbedingt das, was du möchtest, was da wächst. Und ganz genauso ist es in deinem Innen auch. Das Außen ist nicht neutral, sondern das Außen nimmt an Tempo und nimmt an Geschwindigkeit, nimmt an Verantwortlichkeit zu. Wenn du nichts dagegen tust, nimmt es überhand. Und mir ist aufgefallen, dass diese Themen, die Jesus anspricht, nämlich die Sorgen dieser Welt, der trügerische Reichtum, die Genüsse, dass es mit einigen Themen zu tun hat, die immer wieder kommen. Das eine, all diese Themen haben mit Tempo zu tun, mit Geschwindigkeit. Einfach indem die Geschwindigkeit des Lebens zunimmt, indem mehr Verantwortlichkeiten dazukommen, bekommen wir mehr von all dem Zeug. Was zweites, was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel, wenn du verschiedene Verantwortlichkeiten hast, Job und Familie und Freunde, es hat fast immer mit Erwartungen zu tun. Erwartungen, indem du Dinge hast, indem du ein Haus hast, haben deine Nachbarn Erwartungen oder hast du Erwartungen, haben Leute, die du kennst, Erwartungen. Die Erwartungen anderer sind auch Dinge, die von alleine eher zunehmen. Was auch von alleine eher zunimmt, ist einfach Input. Damit meine ich jetzt eher so das Mentale. Also es ist ja eh so, dass unsere Gesellschaft sich in die Richtung entwickelt, dass die Menge an Informationen, die wir aufnehmen, immer steigt. Wir nehmen immer mehr Informationen auf. Und schließlich, was auch zunimmt, ist durch all das Zeug, speziell auch durch die, was Jesus die Genüsse nennt. Also einfach das, man gönnt sich sonst nichts. All das hat auch eine Macht der Betäubung. Das bedeutet ein Mehr an allem Möglichen, damit ich irgendwas anderes nicht spüre. Und die Frage ist, was ist denn das irgendwas anderes, was ich nicht spüren möchte? Ja, keine Ahnung. Einerseits haben wir diesen Sehnsuchtsort des Innen, oh, das ist ja so schön, einfach im Innen. Aber sind wir mal ehrlich, oft halten wir es genau da ja gar nicht aus und sagen nichts wie weg. Weil, was ist denn da im Innen? Das ist ja nichts. Das ist schon interessant. Ihr habt es gesehen und ich hoffe, ihr seid jetzt überzeugt, dass ihr so nicht leben wollt. Aber es ist gar nicht so einfach, weil wenn ich dich einfach fragen würde, was ist denn in deinem Innen? Was ist denn, wenn du mal keine Ablenkung hast? Was ist denn, wenn du mal nicht so viel zu tun hast, keine Verantwortlichkeit? Dann begegnest du vielleicht in dir einer Angst, die sagt, ja, keine Ahnung, dann stürze ich ja in ein Loch, da bin ich ja nichts mehr. Es ist schon heiß. Der Friedrich Nietzsche, jetzt nicht unbedingt ein großer Kirchenvater, also ein atheistischer Philosoph, der hat mir was geschrieben, der hat gesagt, ich durchschaue eure Nächstenliebe. Ihr haltet es nur bei euch selbst nicht aus. Das ist nicht ganz so therapeutisch gesagt, aber er hat nur gesagt, weil du bei dir selber es nicht aushältst, klebst du dich an den Nächsten, nur dass du irgendjemandem hilfst. Es hat nicht wirklich mit Nächstenliebe zu tun. Weißt du, was eine ein bisschen erschütternde Sache ist? All diese Sachen hier, Erwartungen anderer, Tempo, Input, Betäubung, das gibt's alles auch auf fromm. Das gibt's alles auch auf religiös. Du kannst auch in einer religiösen Betriebsamkeit, im Gutsein, in 1000 Leuten helfen, in 1000 Verantwortlichkeiten, dich verlieren. Und es sieht auf den ersten Blick ganz unendlich heilig aus. Aber manchmal können wir uns fragen, ob nicht der Nietzsche an manchen Stellen recht hat, dass es so heilig gar nicht ist, sondern dass ich es vielleicht nur nicht aushalte da und deswegen irgendwas brauche. Schon interessant, ich habe neulich so eine therapeutische Einrichtung besucht, eine Gruppe, und da konnten Leute, je nachdem wie es ihnen ging, sich so ein Schild umhängen. Ne? Sprich mich nicht an, mir geht's gerade schlecht oder irgendwie so, wenn man nicht reden wollte. Und es gab auch ein Schild, das habe ich gesehen, da stand drauf, ich faste helfen. Ich faste helfen und ich bin innerlich erschüttert, weil es gibt ja Leute, die helfen nie, denen ist alles egal, was um sie rum ist. Aber offensichtlich gibt es auch Leute, für die es so eine Gefahr ist, sich ständig verantwortlich zu fühlen, ständig irgendwas helfen zu müssen, ständig irgendwas rumdoktern zu müssen, dass sie wie so zum Selbstschutz mal sagen müssen, heute faste ich mal helfen und lern mal bei mir selber zu sein. Wie kommen wir dahin und was ist das Geheimnis dahinter? Es ist ja nicht ganz einfach, weil das, was uns hindert, hier hinzuschauen, sind ja tatsächlich oft tiefe Ängste. Wenn du im letzten Mal fragen würdest, was treibt mich eigentlich so an, zu so viel Tempo, zu so viel Verantwortlichkeiten, zu so viel Zeug in meinem Leben, du kämst wahrscheinlich auf ganz tiefe Sachen. Wem versuche ich denn zu gefallen? Wen versuche ich zu beeindrucken? Von was laufe ich weg? Was muss ich denn betäuben? Das sind sehr, sehr tiefe Themen. Und gleichzeitig sind diese Fragen Fragen, die dich unmittelbar in die Tiefe deines Herzens führen. Denn Jesus sagt, dass Gott ein gutes Wort in dein Innen pflanzen möchte. Er möchte, dass da was wächst. Es geht nicht darum, dass es alles böse Ablenkungen und die Sachen der Welt sind böse. Die sind überhaupt nicht böse. Aber du musst wissen, wenn du ihnen freien Lauf lässt, verlierst du was ganz, ganz Geheimnisvolles und Wunderbares, was sich in deinem Innen ereignen möchte und was sich nur dort ereignen kann. Das kann niemand anderer für dich tun. Das kann nicht im Außen passieren. Das ist was zutiefst in deinem Innen geschieht. Was ich so wunderbar finde, ist, dass ganz offensichtlich Gott wirklich, wirklich, wirklich an dem Innen ein Interesse hat, dass es ihm wirklich darum geht. Ich möchte euch eine kurze Geschichte nochmal erzählen, wieder von einem König, von dem Vater von dem vorher schon genannten Salomo. Über den steht ganz viel in der Bibel. Der heißt wie, Vater von Salomo? David. So, und der ist eine ganz spannende Figur, weil der wird einerseits sehr positiv gekennzeichnet, ein Freund Gottes, und dann hat er jede Menge Mist gebaut. Es gibt fast keinen Mist, den der ausgelassen hat. Und es gibt einen Psalm, den hat der David geschrieben, nachdem er wirklich ernstzunehmenden Mist gebaut hat. David ist einer, der hat immer alles aus ganzem Herzen gemacht. Wenn er Gott nachgefolgt ist, aus ganzem Herzen. Wenn er gesündigt hat, auch aus ganzem Herzen. Also wenn David Ehebruch getrieben hat, dann nicht ein bisschen, sondern so, dass er gleich mal den Ehemann von der Frau umbringen ließ und so wirklich so nach allen Regeln der Kunst. So, also so, und das ist genau die Situation, der totale Skandal. Er hat sich eingelassen mit einer verheirateten Frau. Er hat den Mann von der Frau beseitigen lassen, echt entsetzlich. Das Kind ist gestorben, das da gezeugt wurde. Wirklich eine dramatische Geschichte. Und Gott hat ihn überführt und seine Reaktion ist total interessant, weil du könntest denken, okay, er schämt sich unendlich oder er läuft davon, er sagt, ich gebe alles auf oder ich schmeiß alles hin, ich gehe in Selbstverdammnis, mit mir wird nie wieder was, ich bin so ein Schlimmer. Und er betet in einem Psalm das Folgende, ich finde es bemerkenswert, Psalm 51, er sagt, lauterer Sinn im Verborgenen gefällt dir, im Geheimen lehrst du mich Weisheit. Entsündige mich, dann werde ich rein. Wasch mich, dann werde ich weißer als Schnee. Sättige mich mit Entzücken und Freude. Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. Und dann erschaff mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und dann ganz interessant, Vers 18. Schlachtopfer willst du nicht. Ich würde sie dir geben. An Brandopfern hast du kein Gefallen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verschmähen. Das ist natürlich so Vorstellungswelt vom Alten Testament. Da hast du religiöse Dinge getan, um Gott zu besänftigen. Also in dem Fall, du hast Schlachtopfer gebracht. Das war die normale Regel. Und David sagt was, was in der damaligen Zeit komplett ungewöhnlich ist. Er sagt, Gott, im Letzten geht's dir gar nicht einfach darum, dass ich jetzt ein Opfer bringe und alles wieder gut ist, sondern im Letzten hast du Interesse an meinem Herzen. David hatte eine für seine Zeit komplett unvorstellbar intensive Einsicht, dass es Gott ums Herz geht. Weil so als religiöser Mensch oder als frommer Mensch hätte er auch sagen können, ja, ich weiß, total schlimm, das war Mord und es war Ehebruch und gelogen habe ich auch und verdeckt habe ich das auch. Aber er schafft es, mit Gott praktisch nicht stehen zu bleiben auf dieser Ebene von richtig und falsch, auf dieser Ebene von Regelerfüllung, wo die allermeisten Menschen mit Gott stehen. Die allermeisten Menschen denken, Gott geht's in erster Linie darum, mach nie was falsch. Und David hat eine Intuition und sagt, hey, es geht dir jetzt gar nicht drum, dass ich Schlachtopfer bringe, sondern das, was du willst, les mal mit, wie hier steht nicht ein perfektes Herz. Er sagt nicht, an einem makellosen, niemals sündigenden Herz hast du gefallen, sondern er sagt, du hast gefallen an einem zerbrochenen und zerschlagenen Herzen. Damit ist nicht Depression gemeint, mir geht's so schlecht und ich bin so niedergeschlagen, sondern er meint sowas wie mit, naja, ehrlich mit sich selber, nichts vormachen, nicht so tun, als wäre nichts. Und der ganze Psalm, du kannst ihn mal nur unter diesem Gesichtspunkt durchlesen, geht ums Innen. Es geht um sowas, im Geheimen lehrst du mich Weisheit. Du hast Freude an dem, was in meinem Herzen passiert. Und da ist gar keine Verdammnis, sondern David schafft es sofort mit Gott zu sagen, hey, du bist ja interessiert an meinem Herzen. Das ist so unglaublich. Das ist so unglaublich. Darf ich dir das einfach tief ins Herz sprechen, dass Gott nicht primär daran interessiert ist, dass du nie was falsch machst. Dass es nicht Gottes erster Plan ist, dass du immer allen Regeln folgst. Natürlich hat Gott uns gute Regeln gegeben, wenn wir in denen laufen, vermeiden wir größeren Schmerz. Aber Gottes Hauptabsicht ist nicht, dass du wie im Mathe-Test immer alle richtigen Antworten weißt, sondern David hat es verstanden, dass es Gott tatsächlich um dieses dein Herz geht. Lauterer Sinn im Verborgenen gefällt dir, im Geheimen lehrst du mich Weisheit. Das ist nicht so ein plumpes, hey, du bist okay, tief drin ist jeder von uns eigentlich okay. David sagt, nee, das ist schon nicht okay. Da ist schon was nicht okay, aber Gott kann da mit mir arbeiten. Und damit hat David was vorweggenommen, was wir Christen im Neuen Testament erst erfahren. Der David war interessant, der hatte eine Vorahnung von dem, was das Neue Testament das Evangelium nennt. Paulus fasst es so zusammen im Römerbrief, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Damit meint er, auf der Herzensebene, wenn du wirklich reinschaust in dein Innen, Wenn du bei einem anderen Menschen wirklich hineinschaust, hinter die Kulissen, ist überall was zerbrochen, ist überall nicht nur reine Herrlichkeit. Da ist keiner, der großartig in jeder Hinsicht ist. Alle haben Leichen im Keller. Die Frage ist nur, in dem oder in dem Keller. Alle haben gesündigt. Es gibt nur normale Sünder. Und dann, ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht. Dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten durch sein Blut. Sühne wirksam durch Glauben. Das ist eine sehr altertümliche Sprache, aber die Denkweise ist eine unendlich wunderschöne und befreiende. Und die lautet, dass auf der Herzensebene jeder von uns, wenn er ehrlich ist, wirklich ein Problem hat, was David erkannt hat. Und gleichzeitig hat David erkannt, Gott hat Gefallen an einem zerknirschten und zerbrochenen Herzen. Gott ist nicht überfordert mit deinem Mist. Jesus ist nicht überfordert mit dem Mist in deinem Herzen. Er ist nicht überfordert mit deiner Sünde. Er ist nicht überfordert mit deinem Schmerz in deinem Herzen. Und dann sagt Paulus eben, Jesus hat Sühne geleistet. Das bedeutet, er hat was wieder recht gemacht, etwas wiederhergestellt, etwas wieder erneuert, in einen Urzustand zurückversetzt. Das ist die Erlösung, die am Kreuz passiert ist. Und die wirksam, Paulus sagt, wirksam durch Glauben. Das heißt, die für die Person effektiv ist, die daran glaubt, die sagt, ich setz mein Vertrauen darauf. Und seit diesem Tag ist hier in dem Innen, wenn du an Jesus glaubst. Und wenn nicht, solltest du dich heute beim Hören dieses Vortrages oder am Ende von dem dringend dafür entscheiden. Ist seit diesem Tag im Innen ein Neuanfang möglich, der ganz radikal ist, der ganz bedeutsam ist. Paulus sagt, es gibt einen Neuanfang, alle haben gesündigt, aber hier ist was Neues passiert, weil Jesus Sühne geleistet hat. Und der Hebräerbrief bringt es in eine wunderschöne zweite Sprachgestalt. Ich weiß nicht, ob euch wahrscheinlich schon der Gedanke vom Sabbat bekannt ist. Die Juden arbeiten ja am siebten Tag nicht, und Christen eigentlich auch, so, weil Gott am siebten Tag geruht hat von all seinen Werken. Und diese Denkweise bringt der Verfasser des Epheserbriefes in Bezug auf uns. Und er sagt, denn wer in das Land seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken aus, wie Gott von seinen. Lass uns das kurz aufschlüsseln. Der Verfasser sagt, so wie das Volk Israel ausgezogen ist aus der Sklaverei und in ein Land gekommen ist, wo es Ruhe gefunden hat. So kannst du, wenn du zu Jesus gehörst, an einen Ort der Ruhe kommen, wie an einem Sabbat, wo Gott ausruht von seinen Werken und wo du ausruhst von deinen Werken. Das ist überaus tief, weil dieser Ort in deinem Innen, das ist ja nichts, was du tust. Das ist ja nicht irgendwie, jetzt machst du einen Handstand und dann bist du da oder du sagst ein Gedicht auf. Sondern das ist ja das, wie du zutiefst tief drin bist. Was wäre, wenn du aufhören könntest, dich ständig in noch mehr Tempo und in dem Erfüllen von allen Erwartungen und in noch mehr Betäubung die ganze Zeit wie wegzubeamen von diesem Innen. Wie, wenn es in diesem Innen ein Ort der Ruhe gäbe. Wie, wenn es in diesem Innen einen Raum gäbe, wo Gott zu dir sagt, du darfst einfach sein. Das ist das Wunderbare an dieser Ruhe, dass sie nicht basiert auf Tun. Der Verfasser des Hebräerbriefs sagt, sind ans Ende gekommen mit ihren Werken und ich möchte dir das zusprechen. Es gibt eine tiefe Ebene in dir, wo Gott zu dir spricht. Du darfst wirklich sein. Du bist angenommen. Und das ist die Grundlage. Das ist noch nicht basierend auf irgendwas, was du tust, auf irgendwas, was du richtig machst, auf irgendwas, wo du Erwartungen entsprichst, sondern es entspringt deinem Sein, dass du sein darfst, dass du angenommen bist, genau so wie du bist. In einem ganz anderen Kontext, da geht's um Schmuck und um Make-up und um Haarpracht, schreibt der Verfasser des Petrusbriefes. Er sagt, hey, musst gar nicht so viel Wert legen auf dein Äußeres, Klammer auf, darfst du trotzdem, wenn du willst. Aber er sagt, es gibt was anderes. Und dann spricht er, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Der Verfasser sagt, es gibt einen inneren Menschen, der schön ist. Weißt du das?
Zurück im Kurs Null auf Radio Horeb geht es jetzt mit Dr. Johannes Hartl, dem Gründer des Gebetshauses in Augsburg, weiter auf einer Reise in das eigene Innere hin zu einem authentischen Leben. In Dr. Hartls Vortrag mit dem Titel »Von innen nach außen«.
Weißt du das? Dass das, was Jesus getan hat, nicht nur bewirkt, keine Ahnung, dass du halt statt in die Hölle in den Himmel kommst, ja, ist auch gut, oder dass du ab jetzt Regeln hast, nach denen du leben kannst, sondern das Neue Testament lehrt ja, dass das Blut Jesu uns reinwäscht. Das bedeutet, es macht was an uns und dass es einen Ort in dir gibt, der Verfasser hier sagt, ein geschmückter, ein schöner, ein lieblicher, ein wohlgefälliger Ort, den gibt es in dir. Und an diesen Ort, an diesem darfst du sein. Und Gott sehnt sich danach, Beziehung mit dir zu haben. Ihr Lieben, wir sind beständig dabei, so einer Botschaft zu misstrauen, wenn wir das so hören, ja, Gott geht's wirklich ums Herz. Es gibt immer wieder eine Stimme in uns, die sagt, ja, das klingt ein bisschen zu einfach. Am Schluss will Gott doch wieder, dass ich irgendwie, ne, am Schluss geht's ihm dann doch darum, dass ich alles richtig mache. Und am Schluss darf ich doch nicht so sein, wie ich bin. Und diese gleiche Stimme, boah, das hört sich zu gut an, nee, Gott hat noch andere Pläne. Er sagte nicht wirklich, eigentlich meint er was anderes. Weißt du, von wem die Stimme ist? Die gab es das erste Mal im Garten Eden schon und eine Schlange sprach. Eine Schlange sprach zu Eva, wie du darfst von allen Bäumen essen, nur von den zwei nicht und du hast eh alles, was du brauchst. Nee, Gott, der will dir was vorenthalten. Eigentlich ist er ziemlich fies. Eigentlich enthält er dir das vor, was wirklich gut ist. Und seit diesem Tag kennen wir die Stimme, die sagt, eigentlich ist Gott nicht gut. Eigentlich darf ich nicht sein. Eigentlich bin ich nicht im Tiefsten angenommen. Eigentlich geht's ihm nicht ums Herz. Sondern am Schluss will er doch, dass ich wieder irgendwas tue. Will er doch, dass ich ein anderer werde. Darf ich doch nicht echt sein. Am Schluss ist es doch ein Korsett. Am Schluss ist es doch, ich muss äußerlich irgendeine Regel erfüllen. Muss ich doch irgendwelche Schlachtopfer bringen. Kann der David schon sagen, es geht ihm ums Herz. Und er hat Gefallen an einem zerbrochenen Herzen. Aber wirklich glauben will ich es doch nicht. Ihr Lieben, quer durch die Bibel, quer durch das, was Jesus sagt, ertönt dieser Ruf, ich sehne mich nach Gemeinschaft. Ich möchte es so deutlich sagen, Gott ist nicht in erster Linie auf der Suche nach Perfektion. In der Nacht, bevor Jesus gestorben ist, betet Jesus, und das ist fast der letzte Vers, den ich euch jetzt vorlese, von dem, was Jesus da gebetet hat. Und er bringt wie sein Mission Statement, wie die Überschrift, warum er das getan hat, was er tut, dass er gelebt hat, dass er gestorben ist. Und er sagt, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Was heißt es, sie sollen bei mir sein, wo ich bin? Das heißt nichts anderes als, er sehnt sich nach Beziehung, nach Kontakt. Weißt du, wie ein guter Freund. Ich meine, wir sind so komisch. Wenn du einen guten Freund hast, du verlangst von einem guten Freund nicht, dass er nie was falsch macht. Das ist nicht deine Absicht, oder? Es ist nicht so, dass du sagst, ja, du willst nicht mein Freund sein, weil ich mache nicht alles richtig. Was für ein Unsinn, wenn du einen guten Freund hast, bist du ein guter Freund, weil du gerne bei dem bist. Wenn du einen Menschen liebst, liebst du die Person für das, wie sie ist. Warum checken wir das auf der Ebene von Menschen und auf der Ebene von Gott glauben wir es nicht? Da kommt diese Stimme, ja, nee, nicht wirklich. Er hat doch andere Absichten. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft und nach Beziehung mehr als danach, dass du alles richtig machst. Es ist sogar so, dass alle Kraft der Veränderung, alle Fähigkeit, überhaupt was richtig zu machen, überhaupt dein Leben umzuformen, kommt erst aus diesem inneren Kontakt mit Jesus. In Johannes 15 spricht Jesus immer wieder davon, bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr reiche Frucht. Ich möchte das so symbolisieren, wie du kannst dir vorstellen, wie zwei Herzen, die miteinander in Kontakt sind, in einem Liebesdialog. Und aus diesem Liebesdialog, aus dieser Freundschaft heraus, wächst alles andere. Aber die Grundlage ist nicht ein Tun. Die Grundlage ist auch nicht ein Verstehen, muss nicht unendlich gescheit sein. Ist nicht Fehlerlosigkeit. Ist nicht einfach gnadenlose Perfektion, sondern es ist ein Bleiben. Es ist ein in Beziehung bleiben. Es ist ein Kontakt. Es ist eine Berührung. Es ist ein Miteinander. Das etwas Ernüchternde ist, dass auch dieses Liebesmiteinander, diese Freundschaft, dieses heilige Innen eines Schutzes bedarf. Von alleine kann dir das auch entgleiten. Nicht im Sinne von, dass Gott irgendwann sagt, jetzt Chance vorbei, zu spät. Überhaupt nicht. Der Weg dahin ist immer offen. Er ist nur manchmal ein bisschen überwuchert. Und deswegen, wenn du zum Beispiel jahrelang nicht gebetet hast, jahrelang nicht in Kontakt mit Gott warst, kann es sein, dass dieser Weg ins Innen wie steinig ist und du denkst, ja, das ist mühsam, das ist überhaupt nicht, was hier beschrieben wurde, dass es so schön ist und dass da irgendwas fließt, sondern da ist einfach nur, mein Kopf brummt. Das liegt daran, dass dieser Weg einfach lange nicht beschritten wurde und dass diese Wege ins Innen nicht gebahnt sind. Aber trotzdem gibt es dieses heilige Innen und es ist dir nicht auf ewig verschlossen. Du musst aber lernen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, du musst lernen, Grenzen zu setzen. Dieser innere Raum, ich habe den nicht zufälligerweise so mit so einem steinernen Grau gemalt, dieser innere Raum braucht eine Grenze, sonst wird er übertrampelt und überwuchert und es ist deine Aufgabe, für diese Grenze zu sorgen. So wie Gott Adam und Eva erschaffen hat und er hat den beiden den Auftrag gegeben, diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Da ging es nicht um Arbeit, dass Gott es nötig hat, dass der die ganze Zeit schwitzt und knechtische Arbeit tut. Aber er hat gesagt, es ist deine Verantwortung, drauf aufzupassen. Von alleine ist die Gefahr groß, dass es überwuchert wird. Und das, ihr Lieben, trifft nicht nur jetzt auf das geistliche Leben zu. Das trifft auf alles zu, was zutiefst dein Leben ausmacht. Auf deine Herzensvisionen, auf deine Träume, auf deine Begabungen, auf deine Visionen, auf deine Kreativität, auf deine wichtigsten Beziehungen, auf den Umgang mit dir selbst, auf alles. Du hast dafür Verantwortung. Und ich möchte dir so Mut machen, diesem Innen nachzuspüren. Überhaupt wieder hellhörig zu werden auf das, was ist eigentlich in mir? Welche Träume sind eigentlich in mir begraben? Wie ticke ich denn wirklich? Du kannst es mit ein paar Fragen machen, zum Beispiel, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest und Geld keine Rolle spielen würde? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest und Geld keine Rolle spielen würde? Das ist eine der Fragen, die ich zurückbringen kann zu, das bin ich eigentlich. Nächste Frage. Worauf wärst du stolz, wenn du am Sterbebett dran zurückdenken würdest? Wenn du im Sterben liegst und du denkst dir, aber das habe ich getan in meinem Leben, darauf bin ich stolz oder dafür bin ich dankbar. Das ist eine Frage, die dich zurückbringen kann zu, dafür bin ich eigentlich gemacht. Das ist wirklich in meinem Innen. Das ist ein tatsächlicher Traum von mir. Oder in welchem Moment meines Lebens, bei welcher Sache fühle ich mich zutiefst lebendig? Ich spreche nicht nur von frommen Sachen, denn du bist nicht nur ein frommer Mensch, du bestehst aus Körper, Geist und Seele, du hast Beziehung, du hast Hobbys, dein ganzes Leben. Bei was fühlst du dich zutiefst lebendig als du selber? In der Regel, wenn es echt ist, spürst du das auch im Körper. Dein Körper, dein Leib ist oft ein guter Indikator. Manchmal kann dir dein Körper sagen, wow, ich brauche ab und zu das, ich muss ab und zu das tun, dann spüre ich mich wieder und dann fühle ich mich lebendig. Dafür bist du gemacht. Bei was fühlst du dich zutiefst selber lebendig? Und schließlich auch, welche Gruppen, welche Beziehungen, welche Freunde helfen dir dabei? Denn es gibt Beziehungen, es gibt Gruppen, es gibt Kontakte, Sozialkontakte, die dich eher ins Außen verfransen lassen und es gibt solche, die dich eher in die Mitte führen. Das heißt nicht, dass du aus der Welt auswandern musst und auswandern kannst, das ist nicht das Ziel. aber dass du lernst, einen Geschmack zu entwickeln. Wenn du das einmal gekostet hast, so zu leben, dann willst du nicht mehr oberflächlich leben. Oberflächlich leben ist nichts, wofür du gemacht bist. Du bist für mehr erschaffen als das. Und deswegen, ich komme zum Ende. Wie kannst du das kultivieren? Du musst klar wissen, wenn du dich dem stellst, passieren zwei Sachen. Das erste ist, oder drei Sachen. Das erste ist, du wirst mit Ängsten konfrontiert sein, weil es sind Ängste, die dich abhalten davon. Ängste, Erwartungen nicht zu entsprechen. Ängste, Kontakte zu verlieren, leer auszugehen, zu weh, und dann ist mir langweilig, oder dann bin ich einsam, oder was werden die anderen sagen, und all diese Sachen. Ängste. Das zweite ist, du wirst mit Widerständen zu rechnen haben, die deine Entscheidungsmuskeln herausfordern werden. Das heißt, du wirst eine gewisse Beständigkeit brauchen. So ein Garten, wenn er mal überwuchert ist, neu zu beackern, ist nicht automatisch sofort einfach. Und das Dritte ist, du wirst lernen müssen, aktiv Nein zu sagen und deine Zeit zu planen. Wenn du deine Zeit nicht planst, planen sie andere für dich. Wenn du dein Leben nicht planst, verplanen andere es. Aber du hast nur eins davon und du bist dafür verantwortlich. Und die Ausrede, ich war aber zu allen nett, gilt nicht. Jesus war nicht zu allen nett. Jesus hat nicht den Erwartungen aller entsprochen. Jesus hat nicht jedem geholfen, der das gerne gehabt hätte. Sondern er hat das getan, was er den Vater tun sah. Das, was jetzt wirklich wichtig war. Nicht alles, was dringend ist, ist auch wirklich wichtig und ist auch wirklich zielführend. Deshalb mein letzter Punkt, wie kannst du das Innen kultivieren? Denn das Innen muss kultiviert werden wie ein Garten. So wie in einem Garten von alleine nicht einfach das wächst, was du möchtest, was da wächst, so verhält es sich auch in deinem Innen. Und ich gebe dir jetzt einfach mal nur im Wesentlichen 5 kleine Tipps. Das ist nicht unglaublich tiefsinnig. Das sind wahrscheinlich Sachen, die du eh schon weißt. Das heißt aber nicht, dass du es tust. Genauso wie, dass du nicht sportlich davon wirst, dass du ein Buch über Sport gelesen hast. Oder dass du nicht abnimmst, indem du das Prinzip verstanden hast. Sondern es hat was mit Lebensentscheidungen zu tun. So sind das 5 Dinge, die dich zurückführen mehr in das Innen, aber die dich auch was kosten. Die dich die 3 Dinge kosten. Eine Konfrontation mit Ängsten, ein Ausbrechen aus liebgewonnenen Gewohnheiten und Nein sagen lernen. Die 3 Punkte, die ich gerade gesagt habe. Und das erste ist einfach Stille. Die Stille ist was Geheimnisvolles und Wunderbares. In der Stille ist es erfahrungsgemäß bedeutend schwerer, Gottes Stimme zu überhören, als in der Betriebsamkeit. Gibt es Zeiten der Stille in deinem Leben? Gut, wenn du jetzt eine alleinerziehende Mutter mit 14 Kindern bist, ist es extrem herausfordernd oder je nachdem, aber es geht nicht darum, eine Regel zu erfüllen, aber gibt es auch Mahlzeiten, wo du Stille hast, wo du vor den Betäubungen wegläufst, du wirst furchtbare Angst davor haben, aber genau das kann deine Rettung sein. Das zweite ist einfach das Thema Spiritualität. Spiritualität bedeutet, dass du aktiv für deine Seele und dass du aktiv für dein Glaubensleben etwas tust. Auch dein Glaubensleben ist wie ein Garten, nichts, was von alleine passiert. Das denken auch nicht wenige. Sowas wie, weil ich im Kopf glaube an irgendwas. Deswegen passiert es schon von alleine. Nee, von alleine passiert im Leben fast gar nichts. Also nur, du wirst alt, dick und träge von alleine. Das sind die Sachen, die alleine passieren. Wenn du irgendwie willst, dass in deinem Herzen was anderes passiert, dass da was lebendig bleibt, dass da was wächst, dass da was kultiviert wird, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Zum Beispiel deinem geistlichen Leben, Gebet, Lesen in der Bibel, einfach was dir gut tut, Raum zu geben. Schau mal, es gibt in deinem inneren Herzen, es ist unfassbar, ein Liebesdialog zwischen Gott und deinem Herzen. Das ist unfassbar. Und die Frage ist nur, bist du zu beschäftigt dafür oder nimmst du dir Zeit dafür? Bist du zu sehr im Tempo, dass du die liebende Stimme deines Vaters im Herzen irgendwann überhörst? Ihr Lieben, das ist eine reale Gefahr. du kannst so busy sein und es müssen nicht schlechte Sachen sein, es können gute Sachen sein, aber du kannst so busy sein, so beschäftigt sein, dass du die Stimme Gottes in deinem Herzen, das sanfte, leise Säuseln, wo Herz zu Herz spricht, überhört. Und was nützt es einem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber das eine Wesentliche verliert? Es ist nur Armut, es ist nur Lärm, es ist nur Ablenkung. Du wirst Zeit dafür brauchen. Es passiert nicht von alleine. Von alleine wird das Leben flach, oberflächlich und einfach nur schnell. Das heißt aber nicht fruchtbar. Kontakt zu dir selbst, das ist vielleicht ein Ausdruck, der dir eher fremd vorkommt, weil er vielleicht eher ein bisschen aus der Psychologie oder dem kommt. Ich habe mehr in diesem Vortrag Gönn dir da auch drüber gesprochen. Es ist einfach nur so, dass es uns nicht immer so ganz leicht fällt, die Frage zu beantworten, wie geht's mir gerade eigentlich wirklich? Also es ist nicht nur, ja, ganz gut, ja, ein bisschen viel los, ja, jetzt bald Weihnachten. Nee, was ist gerade wirklich los? Und es ist dann eher, unser Körper gibt uns dann Symptome, der zieht dann irgendwann einen Stecker. Oder nachts merkst du es, dass du nicht zur Ruhe kommst. Oder andere Leute merken es, mit dir stimmt doch was nicht. Oft merken es andere Leute dann besser als man selbst. Und oft braucht es gar nicht so viel mehr als nur die Frage, bin ich eigentlich gerade noch in Kontakt mit mir? Spüre ich mich gerade überhaupt noch? Realisiere ich gerade überhaupt noch, was mit mir los ist oder nicht? Oft braucht es gar nicht so viel mehr als dieses Hinspüren, okay, ich bin in Kontakt mit mir selbst. Ihr Lieben, dieser Herzensdialog mit Gott findet wirklich in deinem Innern statt. Das ist nicht irgendein religiöses Wolkenkuckucksland, wo du dich hindenkst, ich bin irgendwo im Himmel. Nee, das bist schon du, gell? Du kannst nicht Kontakt mit dem Gott, der in deinem Herzen wohnt, haben wollen, aber mit dir keinen Kontakt haben wollen. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, boah, bei mir ist einfach alles nur blöd und ich flüchte mich in ein religiöses Sonderreich. Der Herr will in deinem Herzen Kontakt mit dir haben, aber das klappt nur, wenn du an deinem Herzen überhaupt Interesse hast und wenn du zu deinem Herzen überhaupt Zugang hast. Und das ist vielen Menschen weniger vertraut, als man denken würde. Gerade Leute, die sehr verkopft sind oder die super aktiv sind oder Leute, die ständig mit anderen Leuten beschäftigt sind. Es gibt viele Menschen, denen es leichter fällt, andere zu spüren, als sich selbst zu spüren. Und das ist nicht Nächstenliebe, sondern es ist eine Flucht vor sich selbst. Schließlich Kreativität. Mich berührt es sehr, dass das Erste, was von Gott überhaupt gesagt wird, das ist, dass er kreativ ist. Also er erschafft alles durch sein Wort und dann erschafft er den Menschen als sein Abbild. Das bedeutet, dass der Mensch kreativ sein kann. Das ist nicht irgendwas Nebensächliches, so wie dass er außerdem auch mal Cola trinkt oder so, sondern kreativ zu sein ist in das Herz jedes Menschen eingeschrieben. Wenn du keinen Raum mehr für Kreativität in deinem Leben hast, weil du nur noch funktionierst, versündigst du dich an deiner Gottesebenbildlichkeit. Wenn du nur noch funktionierst, wenn du nur noch rödelst, und ich weiß, es ist extrem schwierig, wenn du total berufstätig bist oder familiär voll eingespannt bist, aber trotzdem, wenn du nicht manchmal in der Zeit, und sei es auch nur einmal im Monat, sei es auch nur immer mal wieder, eine Zeit hast, wo du kreativ sein darfst, wo du dir selber erlaubst zu spielen, wo du dir selber erlaubst zu träumen, dann gehst du an dem vorbei, was Gott in dich reingelegt hat, wie er dich gemacht hat. Und das, aber andersrum stimmt es auch, wenn du dir Zeit nimmst für das Innen, fließt Kreativität auch wieder. Du bist eigentlich kreativ, alle Kinder sind kreativ. Es gibt kein Kind, das nicht auf die Idee kommt, was zu malen oder zu tanzen oder irgendein lustiges Lied zu erfinden. Warum hast du aufgehört damit? Und wann hast du aufgehört, kreativ zu sein? Da ist aber ein Mensch in dir, der das noch immer ist und der sehnt sich danach, entdeckt zu werden. Das heißt nicht, dass du ein großer Künstler sein musst. Das kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht bist du kreativ drin, ferngesteuerte Automodelle zusammenzubauen oder im Garten oder zu töpfern oder in Volkstanz oder in Computer basteln oder du machst mit Holz was. Es gibt so viele Formen von Kreativität. Aber etwas zu erschaffen, einfach nur weil du willst, einfach nur weil es aus dir fließt, ist zutiefst etwas, was in deinem Herzen ist. Und schließlich der letzte Punkt. Wir Menschen sind nicht erschaffen, um in diesem Herzensraum alleine zu sein. Es ist ganz wunderbar, wenn du in diesem Herzensraum mit dir selbst bist, wirst du beziehungsfähiger. Das ist ganz interessant. Rumrödeln im Außen, das fühlt sich an wie, ja, ich bin ja für jeden verantwortlich. Und da gibt's so viele Menschen, die brauchen mich alle. Das fühlt sich so an wie, ich bin ja ganz bei den Menschen. Aber das, auf komische Weise ist es nicht so. Auf komische Weise ist es wie die Martha Martha. Jesus sitzt da und die ist super beschäftigt, weil sie meint, für Jesus zu sorgen. Aber eigentlich hat sie für die eine Beziehung, die jetzt gerade wichtig ist, keine Zeit. Und es andersrum ist es, wenn du lernst, in deinem Innen beheimatet zu sein, in deinem Innen zu wohnen. Du wirst vielleicht ein bisschen weniger Sozialkontakte haben, vielleicht ein bisschen weniger Traffic, aber du wirst tiefere Beziehungen haben. Es wird dich auf eine andere Weise mit anderen Herzen verbinden. Es geht nicht um eine Vereinsamung, dass jeder dann mönchisch lebt, aber es gibt schon ein heiliges Innen in dir, auf das du aufpassen musst. Und es wird dich aber nicht von der Nähe von Menschen wegtreiben, sondern im Gegenteil auf eine tiefere Weise nahbar machen. Und deswegen brauchen wir, um das Innen zu kultivieren, auch Herzensbeziehungen oder Herzensfreundschaften. Und da brauchst du nicht unbedingt 25, aber ich möchte fast meinen, du brauchst in der Regel mehr als eine. Und das ist nicht automatisch einfach damit abgefrühstückt, dass du sagst, ich lebe in einer Partnerschaft. Damit machst du es dir vielleicht zu einfach. Sondern stell dir wirklich die Frage, wer sind eine Handvoll Leute, mit denen ich zweckfrei Freundschaft lebe? Einfach nur von Herz zu Herz, noch ohne Erwartungen. Muss auch keine Partnerschaft sein. Kann einfach nur ein Ort sein, wo du merkst, ich docke an, ich darf einfach sein, so wie ich bin. Und das ist auch was, was du in dein Leben einbauen und dort auch bewahren musst. Das ist auch was, was von alleine nicht bleibt. Auch Freundschaften, auch Beziehungen. Von alleine überwuchert der Alltag alles. Die bleiben nicht automatisch intakt. Ich liebe die Tatsache, dass Jesus uns einen Lebensstil verheißt, der aus dem Bleiben im Innen fließt, der aus dem Innen nach außen fließt. So vieles in unserem Leben denken wir es andersrum. Ich muss erst das und das tun. Erst wenn ich das und das habe, erst wenn ich den und den Status habe oder wenn Leute das und das über mich sagen, dann werde ich endlich Ruhe haben und der Tag kommt nie. Und Jesus sagt was so unfassbar Tiefes. Ich habe oft das Gefühl, wenn Menschen verstehen würden, was Jesus da eigentlich sagt, dann würde jeder diesen Lebensstil wollen. Johannes 7 sagt Jesus, wenn einer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Innen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus sagt nicht nur, ich werde ihm immer zu trinken geben, ist auch schon schön. Ich werde ihm immer zu trinken geben, er hat nie Durst, auch schön. Er kann immer zur Tankstelle kommen. Nein, noch viel besser, er sagt, in seinem Innen wird eine Quelle entspringen, das heißt, er selber wird nicht mehr dürsten, aber gleichzeitig ist es eine Quelle, die ins Außen sprudelt und von der auch andere was haben werden. Das ist deine Berufung. Das ist nicht gegründet in dein Sein. Das ist nicht gegründet ins Rumrödeln und es ist nichts, was nur im Kopf läuft. Deswegen kann man das auch oft gar nicht definieren. Aber wenn Menschen so sind, spürt man das. Denn was im Innen ist, strahlt immer. Und so ein Lebensstil ist immer attraktiv und Menschen werden immer fragen, was ist dein Geheimnis? Und bei dir ist was anders und Menschen werden sich angezogen fühlen auf eine tiefere Weise. Denn das, was im Innen ist, strahlt immer. Alles Echte strahlt von innen. Und das, ihr Lieben, ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Es ist auch das Geheimnis der christlichen Kirche. Es ist auch das Geheimnis der Evangelisation. Es ist das Geheimnis von allem, dass Menschen schmecken und spüren, bei dir ist was anders. Dass Menschen schmecken und spüren, du hast eine Qualität von Leben und eine Ganzheit von Leben und eine Echtheit und eine Tiefe von Leben, nach der ich mich sehne, denn danach sehnt jeder Mensch sich, denn dafür ist jeder Mensch gemacht. Und da darfst du hinkommen, da dürfen wir hinkommen. Das ist nichts, wo du schon sein musst. Es geht nicht ums Perfekt und ums Richtigmachen, aber das ist eine Verheißung. Und es ist ein wunderbarer Weg, weil dieser Gott wirklich, wirklich, wirklich gut ist und es wirklich gut mit dir meint. Er hat keine miesen Hintergedanken. lange. Er hat nicht, und dann, wenn du das machst und ich dich endlich habe, dann bist du in einem frommen Kästchen, dann musst du den Erwartungen aller entsprechen, dann kann ich dich umformen in einen perfekten Superchristen. Er hat nicht diese Hintergedanken, er ist einfach nur gut. Er hat dich nicht erschaffen, weil er eine feststehende Erwartung von dir hatte, sonst hätte er dich nämlich ohne freien Willen erschaffen. Und ohne Fehlermöglichkeit. Er hätte einen Roboter erschaffen. Und das hat er nicht. Er hat dich mit einem menschlichen Herzen erschaffen. Und das Herz jedes Menschen ist ein Geheimnis. Das Herz jedes Menschen ist super komplexer als ein Hochhaus. Es gibt unendlich viele Kammern und er allein kennt es. Und er hat aber wirklich Interesse an diesem Herz. Es geht ihm wirklich darum, dass er dich kennt in deinem Tiefsten. Er will dir dort begegnen. Er will dich dort kennenlernen. Er will dich dort lieben. Er will dich dort auch gesund lieben. Und er will dort Gemeinschaft mit dir haben. Und dann sagst du, okay, und jetzt habe ich Gemeinschaft, aber so viel ist es noch immer nicht gut. Und dann sagt er einfach nur, dann gib mir Zeit. Dann gib mir Zeit, dann komm wieder und wieder zurück. Dann nimm dir Zeit, dann sag nein und nimm dir Zeit für diese Stille. Nimm dir Zeit für den Kontakt mit mir. Nimm dir Zeit für den Kontakt mit dir, für Kreativität und Beziehungen, für das, was mehr ist als nur funktionieren und tun. Und aus deinem Leben wird nach und nach eine Quelle entspringen, die Leben auch für andere bringt. Und das ist qualitativ was komplett anderes als das Rumrödeln, wovon diese ganze Welt voll ist, die oberflächlich ist, die nur im Außen ist. Du bist gerufen, tief zu leben, echt zu leben, ganz zu leben, von innen nach außen zu leben.
Damit endet unsere Reise in das eigene Innere hin zu einem authentischeren Leben mit Dr. Hartels Vortrag unter dem Titel Von innen nach außen. An Dr. Hartel geht ein herzlicher Dank für die Ausstrahlungserlaubnis und mehr Material von ihm können Sie auf gebetshaus.org erhalten. Auch allen Zuhörern sei herzlich gedankt für Ihr Interesse und für Ihre Gebete sowie Spenden, durch welche Sie unser Programm erst ermöglichen. Wenn Sie von dieser Sendung gern eine CD bestellen möchten, dann können Sie dies gerne ab Montag tun bei unserem CD-Bestellservice. Alternativ können Sie auch gerne einen Podcast von dieser Sendung herunterladen auf horeb.org sowie im Skill von Alexa und natürlich auch in der Radio Horeb App. Schauen Sie doch auch in unsere Auftritte bei den sozialen Medien mal rein, zum Beispiel auf Facebook. Jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Freude und einen gesegneten Abend mit dem weiteren Programm von Radio Horeb sowie vorab einen schönen und gesegneten Sonntag. Ihr Leon Bichler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.